prophetisches Reden im Neuen Testament. Und da kommen wir eigentlich unweigerlich zu den Inhalten, also zu dem dritten großen Block, den wir unter diesem Thema uns anschauen wollen. Und diese Schnittstelle zwischen der Art des prophetischen Reden und dem Inhalt des prophetischen Redens, finde ich, ist auf eine sehr präzise Weise in der zweiten Stelle im Neuen Testament, wo es um Weissagung geht, festgehalten, und zwar im Matthäus-Evangelium Kapitel 11. Matthäus 11. Wir lesen mal bis Vers 15. Wer macht das schön laut? Ja. Also ab Vers 2 eigentlich. Von Vers 2 des 15. Ja, das würde ich sagen, das ist der Schlüsselring. An dem hängt der Schlüssel. Das ist Vers. Ich sage, in diesem Abschnitt ist die Verknüpfung zwischen der Art und Weise dieser Äußerung, dieser übernatürlichen Äußerung, dass Gott hineinspricht in unsere Welt und in unser Leben, und dem Inhalt dieses Sprechens. Wir hatten nach dem Zeugnis des Alten Bundes, dem Wesen nach ist der Auftrag der Propheten immer dasselbe, und lässt sich so beschreiben: die Rückführung von Menschen zu Gott, also der Ruf zur Umkehr. Und der mündet, wie so ein großer Trichter mit einer kleinen Öffnung, auf Jesus hin. Also das ganze endgültige Ziel, zumindest alttestamentlicher Prophezeiung, hat Jesus im Blick. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis auf Johannes hin, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Wie kann man diesen Vers verstehen? Er ist Elia, der kommen soll. Das bezieht sich auf welche Schriftstelle? Im Alten Bund, logischerweise. Einer der letzten Verse des Alten Testamentes sagen, und wie gesagt, danach hörte Gottes Reden für etwa 400 Jahre auf, zumindest das Reden, was uns überliefert ist: siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia. Nun war das für die frommen Juden natürlich eine bekannte Sache. Elia, der große Prophet. Also das kannte schon jeder kleine Junge, dass das ein überaus bedeutender Mann gewesen ist in der Geschichte Israels. Und wenn in den Propheten geweissagt ist, bevor der große Tag der Heimsuchung Gottes kommt, also bevor nochmal richtig was verändert wird, kommt Elia wieder, dann kann man sich vorstellen, was für hochgespannte Erwartungen sind. Und dann tritt auf ein Mann, den viele für verrückt halten. Lebt in der Wüste, ernährt sich von das, was er so greifen kann. Ein paar Insekten, bisschen Honig, was er mal irgendwo aus einer Felsspalte rauskratzen kann. Rennt rum wie so ein Schlumpfsack. Es gibt ja immer wieder solche bisschen merkwürdigen Leute. Und so haben sie den auch gesehen, bis zu dem Tag, wo er seinen Mund aufmacht und redet. Für mich ist wichtig, dass wir mal an diesen beiden Männern, an Elia und Johannes, gucken, wie prophetische Wahrnehmung nicht aus der Sicht des Propheten, sondern aus der Sicht des Hörenden oder dessen, an den das Wort gerichtet ist, aussieht. Wir können praktisch nie das prophetische Wort 1:1 umsetzen. Und deshalb sagt Jesus, Und da zitiert er auch ein altes Prophetenwort aus dem Propheten Jesaja. Gleich zwei Kapitel weiter, also Matthäus 13, Vers 14. Und es wird an diesem Volk die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet: Hörend werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und doch nichts wahrnehmen. Und ich führe das mal wieder in so eine These zusammen. Wenn wir das Wort Gottes haben, wenn wir irgendein prophetisches Wort haben, und ich meine auch tatsächlich hier, wenn wir die Bibel lesen, ganz praktisch in unserem Alltag, dann ist die größte Klippe, die uns das eigentliche Verständnis dieses Wortes verstellt, unser inneres Bild, also das, was, wie wir uns das vorstellen. Das ist die größte Klippe zum wirklichen geistlichen Verständnis des Wortes Gottes. Heute lesen etwa, so über den Daumen, 1 Milliarde Menschen mehr oder weniger regelmäßig die Bibel. Könnte man denken, wenn das dann ja alles Christen sind, muss es auf der Welt ja sehr nett zugehen, denn Kernstücke, die Bergpredigt, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, dürfte es kaum Schwierigkeiten geben. Ist ja aber nicht so. Wenn ich mal diesen Vers, den ich eben zitiert habe, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, da hört der Normalbürger, auch der Christ, liebet eure Feinde, nur ich habe keine Feinde. Da steht vor dem inneren Auge sofort ein Bild, was ist ein Feind? Das ist ein Soldat, kämpft, der ein Land überfällt. Naja, und sowas ist ja im Moment nicht. Und damit hat man dieses Wort wirkungslos gemacht. Ich weiß nicht, also das ist das Bild, was bei mir innerlich aufsteigt, vom Feind. Also Feinde, das ist so die gegnerische Armee. Das ist mein inneres Bild. Und da ich sowas im Moment nicht habe, gilt dieser Vers für mich nicht. Und jetzt könnten wir mal durchgehen, Wort für Wort, Bibelstück für Bibelstück. Wir werden entdecken, dass sich natürlicherweise ein inneres Bild vor dieses Wort schiebt, was den Anspruch dieses Wortes von uns selber weghält. Und jetzt gucken wir das nochmal im Blick auf Elia und Johannes. Es war das prophetische Wort: Siehe, ich sende, vor der große, furchtbare Tag des Herrn kommt, meinen Propheten Elia. Gerade in der Passionsgeschichte Jesu begegnet uns das ja nochmal, direkt als er am Kreuz hing. Und bevor er stirbt, ruft er: Eli, Eli, Gott mein, Gott mein, Lama Asabdani, warum hast du mich verlassen? Und was sagen die Leute? Er ruft den Elia. Elia, also Elia heißt Gott mein ist, also Gott ist mein Gott, Elia. Eli, Eli, Lama Asabdani. Er ruft den Elia. Das heißt, es gab eine innere Erwartung, es soll ja in solchen spannenden Zeiten Elia zurückkehren. Dass der schon zu der Zeit da gewesen ist und dass das Volk ihn wie damals den großen Propheten Elia abgelehnt hat, das war dem Volk entgangen. Und das ist eine eigenartige Geschichte. Bis auf den heutigen Tag hat das Wort Gottes, ob das jetzt als gedrucktes vor uns liegt oder ob das als unmittelbar in unsere Lebenssituation hineingeredetes Wort ist, dieses Problem, unsere inneren Bilder zu überwinden. Das, ich nenne das mal so, diese inneren Bilder, das ist das, was wir gestern Abend hatten, als Teil falscher Propheten, die, von denen gesagt ist, ihr weissagt die Visionen eures Herzens. Ja, die geben das aus, was in ihnen aufsteigt, als etwas, was von Gott gekommen ist. Paulus beschreibt das so, dass er oder wir, sagt er in 2. Korinther 2, Diener des Geistes geworden sind, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Und das kann man bis auf den heutigen Tag beobachten, dass wenn im Wort Gottes gepredigt wird, jemandem gesagt wird, einfach im Raum steht, es Menschen gibt, die es annehmen, weil sie es im Geist wahrnehmen. Und Menschen, die damit umgehen können, aber es fällt nicht wirklich in ihr Leben hinein, weil sie das sofort durch solche, ich sag mal, mit solchen inneren Bild ablocken. Ich sag mal, ein bekannter Vers, an dem mir das deutlich geworden ist, vor vielen Jahren, Matthäus 5, aus der Bergpredigt. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, ihre zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Was sagt uns dieses Bild? Oder was sagt uns dieser Vers? Das Bild. Dein erster Satz hat schon das innere Bild enthüllt. Es geht um die Männer und das bedeutet, hier steht ja ein Mann, der ansieht, also geht mich das, als Frau geht mich dieser Vers schon mal gar nicht an. Das ist das, was sofort dazwischen steht. Merkt ihr das? Nicht logischerweise bei jedem. Aber natürlicherweise erstmal bei jedem. Bei mir stand Jahre dazwischen, aber solange was dazwischen steht, merkt man es nicht. Ehebruch habe ich noch nie begangen. Gilt nicht für mich. Und eines Tages trifft dieser Vers, den ich bis dahin, ich weiß nicht wie oft gehört oder gelesen hatte, schätze ich mal so vielleicht 100 Mal. Und jedes Mal war das für mich klar, bin ja kein Ehebrecher. In der Jugend sowieso, ich bin ja noch nicht mal verheiratet. Also kann ich sowieso nicht die Ehe brechen. Man macht sich das nicht so sehr bewusst, aber so ist das innerlich, so läuft das ab. Ja, und weiß sofort, trifft nicht zu. Und eines Tages fällt dieses Wort in mein Herz. Und ich war so geschockt. Dass ich gesagt habe, also reflexartig bete ich dann und sage, Herr, ist der Vers wirklich so gemeint? So wie das ist? Dann habe ich, der ich immer so stolz war, nie eine andere Frau angehört zu haben, ja schon hunderte Mal Ehe gebrochen und ich wusste gleichzeitig, und ich könnte mir solche Scheuklappen ranmachen, ich würde noch, in meinen Augen ist was gewesen zu der Zeit, die würde noch diesen kleinen Spalt nach hinten rausgucken, um irgendwo den Blick auf eine Frau zu haschen. Wow, das hat gesessen. Und dann sage ich, Herr, wenn das so gemeint ist, wie das hier steht, dann habe ich nicht die Spur noch Chance, das zu ändern. So weit kannte ich mich da schon. Da musst du in meinem Innersten was radikal verändern. Da habe ich keinen Zugriff drauf. Und dann hat er das gemacht. Nee, bei mir war es eher wie ein Dimmer. Kann sein, dass es ein Schalter ist. Ja, genau. Nee, ich glaube, also... Das stimmt, das geht bei Frauen so, aber das ist, bei mir ging das einfach gegen die Lampe aus. Nee, und genau das stimmt so, genau das stimmt nicht. Das ist das, was ich dann erst gelernt habe. Statt immer praktisch vor diesem verbotenen Blick zu fliehen, ist, wenn das Herz gereinigt wird, wenn das nicht diesen, ich sage mal, nicht mehr von dieser Gier befeuert wird, es mit einmal möglich, jede Frau wahrzunehmen in ihrer eigenen Schönheit. Man kriegt einen völlig anderen und freien Blick. Und das ist sowas von gut. Das kann man nicht eintauschen. Und dieser Blick, das sage ich mal so, ist so geschützt, der funktioniert selbst in der Sauna. Echt, das ist wirklich radikal verändert. Dass man dann in der Frau schützend anguckt und nicht entehrend. Das ist eine eigenartige Veränderung. Das ist nicht in unserer Fähigkeit. Das wirkt Gott. Und dann erst, ich sag mal, wenn ein prophetisches Wort so diese Wirkung im Menschen hervorgerufen hat, dann erst kann man sagen, jawohl, das ist lebendig geworden. Wenn wir heute mal auf diese vergangene Woche zurückgucken, dann könnten wir mit diesem, was ich eben ausgeführt habe, nochmal sagen, was in diesen letzten Tagen hat solche inneren Bilder eher verstärkt? Ich sage das mal so, das ist nicht unbedingt in der Hand dessen, der predigt. Aber an einer Stelle ist es eine Gefährdung. Von der Methodik her verstärken sich innere Bilder nicht so sehr durch das Wort Gottes als durch Beispiele. Beispiele gibt man zur Erläuterung immer in der Hoffnung, dass dadurch Dinge besser verständlich sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jedes Beispiel auch dieses Potenzial in sich hat, dass jemand sagt, aha, so ist das also und für mich bedeutet das dann das. Aber gleichzeitig kann das Beispiel auch eine unglaublich immunisierende Wirkung haben, also eine innere bildverstärkende Wirkung haben. Ich erinnere mich nämlich, dass ich, weil ich ja von Kind an mit solchen geistlichen Dingen konfrontiert worden bin, ich gerade durch Beispielgeschichten einen sehr erschwerten Zugang gekriegt habe zu geistlichen Wirklichkeiten, weil ich immer das verglichen habe und gedacht habe, wie ist das bei mir? Ich habe das immer versucht, 1:1 zu übertragen. Bitte? Also, wenn ich zum Beispiel gelesen habe, jemand hat Jesus kennengelernt und hat dann ganz dolle geweint, weil er seine Sünden bereut hat, hat mir das sofort ein schlechtes Gefühl gemacht, weil ich wusste, ich müsste heucheln, also wenn das die Bedingung ist, zu Jesus umzukehren, dann müsste ich heucheln, zu heulen, denn so viel habe ich ja gar nicht gesündigt, dass ich darüber heulen müsste. Also man dreht dann das Wort um. Oder, manche kennen ja die Geschichte, die sich für mich über Jahre versperrt hat, neben allen anderen Dingen, die ich Jesus gegeben habe, dass er mein Leben beherrschen darf, habe ich ja eine Sache ausgeklammert. Hatte gesagt, also meine Frau, die suche ich mir alleine. Und das war aufgrund solcher inneren Bilder entstanden. Wenn ich zum Beispiel als Jugendlicher lese, in den Sprüchen, Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, ist was wert. Dann hieß das, aha, Anmut und Schönheit sind betrügerisch, also muss sie hässlich sein. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, und dann hatte ich so eine Vorstellung von Gottesfurcht, dass das Leute sind, die den ganzen Tag auf Knien liegen und, oh Herr, und irgend so ein Brimborium machen. Da habe ich gedacht, das ein Leben lang, das halte ich nicht aus. Also dann muss ich mir lieber meine Frau alleine suchen. Aber es steht ja gar nichts davon, dass jemand, der den Herrn bittet, ihm eine Frau zu zeichnen, dass er eine hässliche kriegt. Versteht ihr? Aber es entstehen gerade durch fehlende Erfahrung, innere Bilder. Aber eben erst im Vertrauen, erst im Schritt hin zu ihm erschließt sich das. Ich kann das nicht vorneweg wie so eine Art in einer Trockenübung schon mal sagen, ach ja, jetzt weiß ich ja und na gut, dann lasse ich das auch so zu. Interessant und wichtig ist, um wieder zu unserem Text zurückzukehren, dass das ganze Gesetz und die Propheten bis auf Johannes hin münden in den, der das Wort Gottes selber ist. Und das bedeutet abgeleitet, dass wir das Gesetz und die Propheten auch erst von dem, also von dem Messias her verstehen. Nochmal. Da das Gesetz und die Propheten auf Jesus hinmünden, das ist das ganze Ziel dieser Geschichte. Der ganze Sinn des Alten Testamentes. Ist das Alte Testament auch erst von Jesus her zu verstehen? Das macht uns wieder, das bringt uns einen riesigen Vorteil gegenüber den Vätern des Alten Bundes, die unmittelbar in diesen Geschichten drin gestanden haben. Wir wissen in der Überschau, wie Gott das gedacht hat und warum, was, welche Folgen hat. Und warum mündet das in Jesus? Wenn wir doch wissen, dass der Hauptzweck des prophetischen Redens der Ruf zur Umkehr ist, warum mündet dann alle Prophezeiung bei Jesus? Weil er der personifizierte Retter ist. Das der einzige Garant der Umkehr. Das Eintreffen Jesu in dieser Welt hat nur einen einzigen Zweck. Die ganze Welt, die ganze Menschheit zur Umkehr zu Gott zu führen. Also, was ich von Jesus wissen muss, ist diese ganz einfache Sache. Er ruft Menschen zu Gott. Nee. Durch was? Ja, durch. Ja. Ja. Beide Dinge sind Wege, wie Gott das macht. Aber das eigentliche Mittel ist Güte. Wisst ihr nicht, dass Gottes Güte, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zu Umkehr leitet? Also, die Erfahrung, dass Gott es gut mit einem Menschen meint, oder die Ahnung zumindest, oder die Hoffnung, das kann Menschen zur Umkehr bringen. Niemals die Furcht vor Strafe oder die Lust an der Korrektur. Also es gibt einfach zu wenige Masochisten, als dass die Freude an der Strafe der Auslöser für Umkehr sein könnte. Aber da brauchst du schon das Wissen, dass Gott was anderes als die Hölle zumindest anbietet. Also dass es die Chance gibt, dir zu entkommen. Und insofern fixierst du dich auch auf die Güte, auf das Bessere als die Hölle. Vielleicht definiert man Güte dann nicht mehr als Güte, aber wenn du sagst, es kann nicht schlimmer sein, dann sehne ich mich eben auch nach dem Besseren. Das ist wichtig für uns, weil das ist frohe Botschaft. Gott meint es wirklich gut mit Menschen, die sich zu ihm hinwenden. Eben, viele denken, und das kenne ich auch aus meinem Leben, also sogar als Kind, was in dem gläubigen Elternhaus aufgewachsen ist, oder vielleicht gerade dort. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, anders zu leben als alle um mich herum. Eben den Stress auf mich genommen, nicht zu lügen, sogar Notlügen zu vermeiden und sowas. Das ist doch eine stressige Lebensweise. Aber die Vorstellung, dass ich mein Leben ganz Gott ausliefere, hat sich verbunden mit der Furcht, dass dann noch mehr Stress kommt. Also, dass er könnte noch mehr fordern, was ich dann irgendwann überhaupt nicht mehr packe. Deswegen habe ich gesagt, hier, ich gebe dir gerne jeden Sonntag von meinem sauer verdienten Geld die Hälfte, aber lass mich bitte ansonsten zufrieden. Die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, das schaffe ich gerade so. Da kann ich nicht auch noch mehr machen. Ich hatte nicht die Vorstellung, dass Gott wirklich, also nicht wirklich das innere Bild, dass er es gut mit uns meint. Und es wird immer gesagt, und ich glaube, da ist was dran, dass wir das Bild derer, die uns versorgen, automatisch auf Gott übertragen. Dass das so diese dieses Bild ist, was das, sich dazwischen stellt.
Doch, aber ich denke, das ist das, was eben in einem Menschen selber aufsteigt. Das ist das, was es wurde praktiziert, aber ich konnte es nicht deuten. Ich habe das gedeutet, dass das aus der eigenen Anstrengung heraus ist. Ich kannte natürlich nicht, solange Jesus in einem nicht wohnt, kennt man nicht, dass er die Kraft ist und er die Freude schenkt. Guck doch mal, in wie vielen Gemeinden die Christen einfach ein aufgesetztes Lächeln haben. Ja, wie angestrengt das ist, weil sie mal gehört haben, dass ein Christ ja fröhlich ist. Und das kann so sehr das verstellen, dass man zum Echten gar nicht mehr rüberkommt, dass man denkt, ne, das sind ja Heuchler. Ja, möchte nicht wissen, wie es bei denen mal zu Hause zugeht, wenn sie dann wirklich auf Gläubige treffen. Das irritiert einen zutiefst. Wie gesagt, ich bin da aufgewachsen, als ich dann sehr ordentlich, sehr korrekt, sehr hingewendet, aber eben auch sehr aus eigener Kraft. Und dann treffe ich auf eine Familie, als ich dann ausgezogen war und auf der Insel Rügen gelebt habe, da hat der Glaube eine Leichtigkeit, das kannte ich bis dahin nicht. Auch 5 Kinder zu Hause. Und bei uns war das dann natürlich so, dass man sich Mühe gegeben hat und wenn man ein bisschen krank war, hat man sich trotzdem durchgebissen und ist eben gegangen. Und dann komme ich in die Familie und was passiert? Ah, Tabea ist krank. Ach komm, Tabea, mach dir ein bisschen gemütlich. Herr Jesus, du siehst unser Kindchen. Bitte rühr sie an, dass sie morgen früh wieder fröhlich in die Schule gehen kann. Ja, und dann liegt die da. Und nächsten Morgen geht die fröhlich in die Schule, weil sie gesund ist. Mann, hab ich gedacht, das gibt's noch. Wenn man gedacht, das war damals, heute ist das noch genauso. Das war ein Mann, den habe ich bald jeden Nachmittag belagert. Nach der Arbeit bin ich dann hingefahren und wollte lernen, was ist das? Ich sage, wie kommt man zu sowas? Und dann habe ich angefangen, aus seinem Leben zu erzählen. Also so, aus dem Alltag, nicht was mal früher passiert ist, das kannte ich ja auch. Ich kannte die Geschichten, dass mein Großvater auf wirklich übernatürliche Weise gerettet worden ist im Krieg. Als Sanitäter in der Kesselschlacht, wo alle sich versucht haben, irgendwo unter der Erde einzugraben, um vielleicht zu überleben. Und die Sanitäter sind draußen immer wieder raus und mussten die Sterbenden und Schwerstverletzten irgendwie bergen und die versuchen zu versorgen. Und er wusste, jetzt ist es aus. Er sagt, hat ihn so eine Angst erfasst. Da kommt er nicht lebend raus. Und Reflex zu seiner Bibel. Und er schreit zu Gott und schlägt sie auf und da fällt sein Blick auf den Psalm 91. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Rechten und 10.000 zu deiner Linken, dich würde es nicht erreichen, weil du deine Lust hast am Herrn. Ja, und das sage ich, auch das ist ein Bild, was sich da vorstellt. Und da habe ich keine andere Antwort, als die Jesus hier gibt. Sieh, was passiert. Dass mitten da drinnen derjenige, der Gott vertraut, entweder im Vertrauen stirbt oder im Vertrauen gerettet wird. Dieses bewegende Zeugnis von Corrie ten Boom, die ja Ravensruhe überlebt hat mit ihrer Schwester. Für nichts aus Holland verschleppt, weil sie in ihrem Haus, was sie über Generationen in Amsterdam hatten, Juden versteckt hatten, die ganze Sippe verschleppt worden, der alte Vater noch in der holländischen Haft verstorben und sie kam mit ihrer Schwester nach Deutschland ins Frauen-KZ. Und ihre Schwester, die glaubensstarke Frau, die nicht nur die Corrie, sondern die ganzen Block immer wieder bewegt, weil ihr Glaube an Jesus unerschütterlich ist. Ja, natürlich denkt dann die kleine Schwester, als wenn es hier einer schafft, dann natürlich diejenige, die Jesus so liebt, dass sie in den übelsten Umständen ihren Frieden und ihre Freude nicht verliert. Und dann wird sie krank an Typhus und stirbt. Und sie weiß, sie, von da an jetzt könnte sie die alle umbringen. Wenn so jemand Edles einfach dort wie ein Hund krepieren muss, da kann man die nur hassen. Und das Vermächtnis ihrer großen Schwester ist, kein Hass, Cori, kein Hass. Also alles bloß kein Hass, lieb die Feinde. Und das ist eine Botschaft geworden und Gott dreht ihr Herz um, was unter diesem Terror versteinert ist, und dreht das Herz von dieser Cori ten Boom um, und sie ist über Jahrzehnte, ist eine alte Frau geworden, um die 90, über Jahrzehnte im Reisedienst in Europa, in einem Dienst der Versöhnung. Und ich habe das mal gelesen, dass sie berichtet, einer dieser bestialischen Wärter kommt in ihren Vortrag, erkennt sie nicht, kommt hinterher auf sie zu, will ihr die Hand geben und ihr danken für diese Botschaft, und sie erstarrt innerlich und weiß diesen Mann nicht und sieht, wie er voller Freude ist und bezeugt, dass er ja auch mal so einer war, aber Jesus hat ihn gerettet, und diese Freude wollte er mit ihr teilen, ohne zu wissen, dass sie eine von denen war, denen er das angetan hat. Und in ihr tobt dieser Kampf. Ist das, was wovon ihr Herz erfüllt ist, wirklich in der Lage, auch diese bestialischen Dinge zu überwinden? Und sie merkt, wie sich das löst bei ihr. Und kann den Mann in die Arme schließen. Und das sind ja Dinge, das kann ja kein Mensch machen. Das ist fern jeglicher Therapie oder sonst was. Du würdest eine Traumatherapie heute so machen, dass du lernst, später solche Dinge zu überleben, und dass du dich gegen jeglichen Ansatz von Übergriffe wehrst oder sowas. Aber dass sowas aushält und dass das hineinmündet in diese tiefe Erkenntnis, dass die Liebe Gottes alle diese Dinge überwindet, das kann ja kein Mensch machen. Ich sag mal, warum sowas kommt. Das ist, wenn ich in solchen Zeiten nicht im Worte gegründet bin. Das ist das ganze Geheimnis. Ich sage das jetzt, das ist trocken. Wir sind ja nicht im Lager. Aber das ist das Geheimnis. Bin ich im Worte gegründet, verstehe ich, was passiert von Gott her. Bin ich das nicht, reißt es mir dort die Beine weg. Deswegen haben die Gläubigen ja immer in der Verfolgung gegiert nach dem Wort Gottes. Deswegen macht man das jetzt wieder in Ländern wie Nordkorea, Saudi-Arabien, dass man sich das Wort abschreibt, ein Verschen bei sich trägt, um in Russland damals unter Stalin, also in der schlimmsten Zeit, da wurde eine Bibel, wenn es denn mal gelungen ist, eine hinzuschleusen, geteilt. Nicht bloß buchweise, dass man, das war, ich sag mal, wo es noch eine Form von geheimen Gemeinden gab, da haben sie buchweise geteilt. Die Bibel in 66 Teile aufgeteilt, und dann wurde die Reihe um weitergegeben. Und in Lagern, da gab es mal eine Seite, und dann durften, wenn sie die Seite auswendig konnten, dann konnten sie dem nächsten weitergeben. Das hat das Leben gerettet. Also wirklich das Leben als Person. Das hat ihnen die Würde behalten. Und das ist dieses prophetische Wort. Und deswegen sind wir glückliche Leute, wenn wir in solchen guten Tagen, wie wir sie ja jetzt haben, was ist es, dass wir hier eine ärmliche Gegend sind und dass das Materielle schon wirklich klemmt im Vergleich zu anderen Ländern, wo es wirklich an die Existenz geht. Also wir haben gute Tage, deswegen muss ich in diesen guten Tagen das Wort versuchen aufzunehmen. Das ist was ich gestern Abend sagte, Dankbarkeit, ihn im Blick haben, ja. Das würde ich so nennen, die eigene Schwachheit ernst zu nehmen. Statt sie zu bekämpfen oder unbedingt da die schnell loszuwerden, muss ich sie ernst nehmen, muss ich mir dieser Schwachheit bewusst werden und wissen, wie Gott damit umgeht. Und er sagt, dass er die Schwachen ausgewählt hat, dass niemand sich vor ihm rühme. Er sagt, dass seine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Er sagt, dass sein Geist sich unserer Schwachheit annimmt oder ihr aufhilft. Er sagt, dass er Schwachen die Hände aufgelegt hat. Das ist eine richtige, reale Kraftübertragung. Einer identifiziert sich mit dem anderen, der Starke gibt was ab von sich. Deswegen ist das Leben in der Gemeinschaft ein ganz entscheidender Punkt. Das sind Wege oder Schritte eines Weges, die uns helfen, in Gottes Kraft oder aus Gottes Kraft zu leben. Ja, eben. Und deswegen sagt er ja, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Warum versagt Gott solche Bitten nach Dingen? Weil es ihn nach Gemeinschaft verlangt. Ich sag mal das Beispiel in der Familie. Papa, hast du das? Papa, kann ich mal? Papa, ich werde angerufen, aber man will nicht mich, sondern was? Bitte? Na, zum Beispiel, man will die Hilfe oder man will was von mir, aber nicht mich. Aber Gemeinschaft ist, Kontakt aufzunehmen. Und was nicht zu kriegen, was man sich wünscht, das ist, als ob Gott einen auf den Schoß nimmt und sagt, Kindchen, komm mal, ich möchte mal mit dir reden. Du hast hier ein paar Pläne, du rennst hierhin und dorthin, machst, ist doch alles Pipifax. Lass es einfach mal. Komm mal, erzähl mir mal, was bedrückt dich denn wirklich? Und dann kann es passieren, ich mache das manchmal mit meinen Kindern so. Gerade wenn man ein paar Tage weniger miteinander zu tun hatte, das merke ich also heute Morgen, deswegen ging es bei uns zu Hause so schleppend. Da fehlte dieser vertraute Umgang miteinander, den man sonst hat im täglichen Umgang. Dann kann ich sagen, mach schnell das, mach jenes und man ist eines Geistes. Und so haben die Kinder ihrs gemacht die letzten Tage. Und es braucht Zeit, die Gemeinschaft wiederherzustellen. Und so sind viele Gläubige, die machen ihr Ding. Die brauchen Gott als Steckdose, als Schleifchen, aber nicht wirklich als den, der sie befähigt, zu dem ich komme und sage, Papa, was soll ich machen? Hast du eine Aufgabe für mich? Ich denke echt, dass Gott oft Dinge, wirklich für ihn wichtige Dinge zu tun hat. Nur er findet keinen, der ein Interesse hat, das zu tun, was er will. Weil alle so beschäftigt sind. Oh, ich will noch zu Ende spielen. Nee, ich will noch, jetzt will ich mit den Katzen was machen. Oder man verkrümelt sich gleich und sagt, nee, mach gar nichts. Lass andere machen. Gibt welche, die sind größer als ich. Also da sind wir so festgelegt, auch Gott gegenüber, da haben wir eben, auch da haben wir ein Bild, so muss das sein. Ich, und letzten Endes heißt es, ich bestimme, ich mache, wie das lang geht. Ganz gut, wenn Gott mir nicht reinredet. Ich glaube, dass das auch oft ist, dass das prophetische Element also vielleicht bewusst vernachlässigt wird. Gott könnte ja reinreden und unsere Kreise stören. Er ist der Weg. Nicht er hat einen Weg, er ist der Weg. Egal, was du tust, er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ob wir beim Kartoffelschälen sind oder beim Kartoffeln essen oder bei ganz was anderes, Gemeinschaft mit ihm. Das ist das Geheimnis, wenn man so will. Das Geheimnis von Kraft ist der vertraute Umgang mit ihm. Dass egal, was ich tue, er dabei ist. Ich mit ihm mich unterhalte und sage, ja, gefällt dir, was ich gerade mache? Mir gefällt es nämlich gerade nicht. Oder so, weißt du, und dass man so vertraut mit ihm redet, ja? Mit dieser Übertragung von Kraft. Das begegnet uns zum Beispiel in der Apostelgeschichte, Vers 19. Die ersten 7 Verse. Apostelgeschichte 19, 1 bis 7. Das schließt nahtlos an das, was wir eben vorneweg gehört haben. Johannes als der Prophet, in den alles mündet, ich sag mal, als Öffnung des Trichters auf Jesus hin. Umkehr. Und die Taufe des Johannes, deswegen heißt er auch Johannes der Täufer, geschah damals im Jordan. als Zeichen der Umkehr, der Abwendung von diesem alten Leben. Die kamen aus allen Bevölkerungsschichten, Soldaten und Priester und alle möglichen wollten wissen, was sollen sie denn machen, wie sollen sie das denn machen, sich so vorbereiten, dass der Messias in ihnen Leute findet, die bereitet sind. Und wenn man bedenkt, dass das, also kann man davon ausgehen, dass das tausend waren, und dann sieht, wie wenige Jesus nachfolgen, da ist das schon erstaunlich, wie viele, wir würden heutzutage sagen, sich bekehrt hatten oder erweckt worden waren, und bei wie wenigen das dann in den Alltag reingemündet hat. Das kann man ja auch so beobachten. Gibt ja bis heute große Evangelisationen. Ich kenne das mal aus dem Ort, aus dem ich stamme, aus dem Erzgebirge. Da war eine Evangelisation mit Theo Lehmann und die Gemeinden haben sich alle zusammengetan. Es war also eine Menge Leute, die das vorbereitet haben, und Methodisten, Lutheraner, landeskirchliche Gemeinschaften, alle hatten zusammengearbeitet, um Menschen zu erreichen. Und dann war ganz große Freude, es haben sich in dieser einen Woche 40 Leute bekehrt. Sind nach vorne gegangen, haben öffentlich bekannt, dass sie ihr Leben von nun an mit Jesus führen wollten. Und im Jahr darauf waren es noch, was schätzt ihr, wie viele? Von den 40? Und alles Leute, die bekannt ein Bekenntnis abgelegt haben. Öffentlich. Also die haben das nicht bloß heimlich gemacht. Da passiert das schon mal öfter, dass man sich überhaupt gar nicht erstmal traut oder meint, muss ich mir erst nochmal überlegen, vielleicht mal später. 40 Leute bekennen vor der versammelten Gemeinde, dass sie umkehren. Und keiner bleibt auch, also nicht ein einziger bleibt auch nur ein Jahr. Und ich sag mal, das ist nicht wirklich was Ungewöhnliches. Ich will nicht sagen, das ist der Satz, aber das ist das, das passt zu dem, was wir seit Jahren erleben. Du erreichst 100 Leute, von denen 10 sagen, ja, ich will. Und einer macht's. Und deswegen ist das lebendige Wort Gottes so wichtig. Das Neue Testament unterscheidet nämlich, anders als das Deutsche, zwei Bedeutungen von Worten. Das ganze Wort, das Niedergeschriebene, das Wort Gottes, du musst das Wort Gottes lesen, das heißt im Griechischen Logos. Das hat das wirklich mit Verstand zu tun, mit Logik. Ja, da ist dieses griechische Wort drin. Also gebunden an eine, festgelegte Struktur. Aber das hilft uns nicht, sondern ernähren kann ich mich nur vom Rema. Das ist das zugesprochene Wort. Das ist die Botschaft. Es gab zu DDR-Zeit mal ein Radio, das hieß Rema Andanda. Das laute Wort. Was heißt das? Prophetischer Dienst ist das Mittel, das Logos in ein Rema umzuwandeln, in ein zugesprochenes Wort. Und immer dann geschieht Prophetie oder vollzieht sich Prophetie, wenn etwas, was schon von Gott her fest und klar ist, in meinem kleinen Leben Wirklichkeit hat. Oder anders, so hab ich angefangen, das zu verstehen. Mir hat, als ich ganz gerade frisch bekehrt war, ein Mann gesagt, Frank, sag mir mal, das war ein Mann, den ich sehr geschätzt habe, und der fing das Gespräch ganz merkwürdig an, sagt, Frank, sag mir mal, was du letzten Monat gegessen hast. Angeguckt und gedacht, was will der jetzt von mir? Weiß ich nicht mehr. Sagt er, siehst du, so ist das mit dem Wort Gottes. was du vor dem Monat gelesen hast, wirst du auch nicht mehr wissen. Aber du lebst davon. Das hat mir eine ungeheure Last genommen, denn ich habe in meinem jungen Christsein natürlich gedacht, die Bibel längs und quer und dann muss ich die möglichst bald auswendig kennen. Überhaupt nicht. Ich muss mir nichts merken, was ich lese. Ich muss mir nichts merken, aber ich muss es lesen. Ich muss mir nicht merken, was wir am Montag zum Frühstück und am Donnerstag zum Abendbrot gegessen haben. Aber ich lebe davon, dass ich am Montag was zum Frühstück und am Donnerstag was zum Abendbrot gegessen habe. Und das ist das Wort Gottes. Ich weiß selbst nicht wie. Heute, die Entdeckung habe ich gemacht. Ich konnte Gedichte lernen, aber die Bibel konnte ich mir nicht merken. Genau. Genau das ist das. Und noch nicht. Mach mal so weiter. In 10 Jahren weißt du dann den Text. Das ist wirklich so. Das wächst und das ist Leben. Und das ist der Unterschied zu angelerntem Menschengebot, was mal die Propheten gerügt haben. Ja? Mach dieses, mach jenes. Darfst hier nichts verpassen und dort nicht was verkehrt tun. Und das ist das Abstoßende eigentlich am Christsein, dass man denkt, oh, was denn noch alles? Ich habe doch so schon so ein schwieriges Leben. Und die Wirklichkeit sieht so aus, dass Gott selber das tut. Das hat zwar auch einen Rahmen. Ja, ich kann nicht groß und stark werden. Sagt man ja, Kinder, du isst mal auf, dass du groß und stark wirst. Ich kann nicht groß und stark werden, wenn ich nicht esse. Oder wenn ich an allem Essen rummäkel. Dann verzögert sich da was. Und ich kann auch im Glauben nicht groß und stark werden, wenn ich immer nur sage, ach, das ja schon, und verstehe ich sowieso nicht. Ist nicht so schwer. Nee. Also natürlich hilft das, wenn mir am Anfang einer sagt, lies mal erst, ich sag mal, ein Beispiel. Das ist ja auch von Mensch zu Mensch verschieden. Da kommt einer zu mir, von seinem Hausarzt geschickt. Und sagt, fahren Sie mal dahin, ich kann Ihnen nach so und so vielen Jahren auch nicht mehr helfen, der war 12 Jahre in psychiatrischer Behandlung und kommt bei uns an, hat mit Sucht nichts zu tun. Ich sag, erzählen Sie mal. Na, erzählt er mir so eine Stunde aus seinem Leben. Ich sag, okay. Ich kann Ihnen auch nicht helfen, aber ich weiß jemanden, der Ihnen helfen könnte. Haben Sie eine Bibel? Nee. Haben Sie mal sowas? Nee. Habe ich ihm eine geschenkt und habe gesagt, lesen Sie, habe ihm das auch gezeigt, lesen Sie mal das Buch hier. Das war seine Lebensgeschichte einfach. 3 Wochen später kommt er und will bei uns einziehen. Hat er dann auch gemacht. Und ein Jahr später hat er erzählt, das hat er so erzählt. Er hat gesagt, ich habe ungefähr 10 Seiten Bibel gelesen, dann war ich gesund. Ich meine, was man dann unter gesund versteht. Aber wirklich, da war diese Zerstörung, die sein ganzes Leben bis dahin geprägt hat, war verändert. Das ist jemand, der heute noch auf dem Weg ist. Da ist ein Wort lebendig geworden. Oder ich denke dran, vor 14 Tagen hat eine ehemalige Freundin in eine Bekannte geschickt. Die rief ein paar Tage vorneweg an und hat gesagt, also ich kenne aus dem Internet jemanden, der geht's ganz schlecht. Könnte ich die mal zu euch ein bisschen schicken? Ich sage, naja, sind doch gerade Feiertage, schick sie mal. Na, nun kommt die Frau dann auch. Und hat ein zerbrochenes Leben. Es ist so ungefähr alles kaputt gegangen, was nur kaputt gehen konnte. Und wir haben auch nicht sehr viel machen können. Es war ja dann Trubel bei uns zu Hause. Aber eins war, wir haben uns einen Tag hingesetzt und haben das Zerbrochene, was sie hatte, gefragt, ob wir das gemeinsam vor Gott hinlegen können. Ja, sie war ja christlich. Ja, haben wir. Nicht weiter, kein Donnerschlag, gar nichts. Nicht mal Tränen oder sowas. Sie hat das Jesus in die Hand gelegt. Ist 2 Tage später oder noch 3 Tage, das hat sich ein bisschen verzögert, ist dann jedenfalls später nach Hause gefahren. Und schreibt mir gleich am nächsten Tag eine lange 2-seitige Mail. stell dir vor, ich kam nach Hause und da ist mir aufgefallen, da hat sie für den Lebensgefährten, der sich inzwischen von ihr getrennt hatte, mal vorgesagt, irgendein Bibelspruch, den meinte sie, wäre für ihn gut, hatte sie sich extra gekauft und hat in die Wohnung gehängt. Der hat ihn nie gelesen und sie offenbar auch nicht. Aber sie sagt, sie kommt nach Hause und der Spruch redet, Gott redet zu ihr durch diesen Vers. Da weiß ich, jetzt ist bei dieser Frau was lebendig geworden. Heute Nacht habe ich die Mails abgerufen. Ganz kurze Mail. Du wirst sie bestimmt schon Stunden vor mir gelesen haben. Aber die Losung ist sowas von gut. Ich bin dabei, die gerade in die halbe Welt herzustreuen. Also das Wort Gottes ist lebendig geworden. Da war die Losung, unsere Seele ist entronnen wie eine Vogel und ist aus dem Netz des Vogelstellers entflohen. Das ist ihre Erfahrung. Das ist, dort ist das Wort Gottes genau das, was sie erlebt hat. Ihr gefangenes Leben ist von Gott freigesetzt worden. Da wird das Wort lebendig. Und wisst ihr, Lieben, in diesen Tagen ist nicht das Wichtige, was wir hier alles gelernt und aufgeschrieben haben. Doch, für Systematiker ist das gut und für Leute, die Freude haben an Zusammenhängen, ist das schon alles gut. Aber verändern werden uns die 2, 3, vielleicht bei jemand auch schon 20 Bibelverse, Worte, die aus dem ganzen Logos zum Rema geworden sind, wo Gott mich angesprochen hat, wo man dann geweint hat über bestimmte Dinge in seinem Leben oder hier das Telefonat von war dieser Mann, der diesen einen Tag hier war. Er hatte mir auch gleich eine 2-Seiten-Mail geschrieben und hat es mir eben nochmal am Telefon gesagt. Ich war ja, wie lange, 8 Wochen, 12 Wochen in Motzen, also zu einer Alkoholtherapie. Das eine Gespräch habe ich 10-mal mehr gelernt in den 12 Wochen Therapie. Können wir nächste Woche nochmal? Naja, wenn es das ist, was lernt er denn? Was gebe ich denn weiter, außer das Wort Gottes? Oder das, was Gott mir zeigt, während wir reden? Und natürlich hat jeder dann die Wahl, ob er das annimmt oder sagt, geh mir weg mit diesem Mist. Das kann ich nicht ändern, oder da habe ich keine Verfügung drüber. Die Entscheidung trifft schon jeder selber. Die kann man nicht vergleichen, weil bei uns kommen nur die überall anders sind und durchgefallen sind. Nein, nicht nur, aber so ungefähr. Deswegen ist es schwer zu vergleichen. Die Effizienz ist im Blick auf andere etwa bei 1000%. Das heißt also, 10, die woanders durchgefallen sind, kommen hier noch zum Stehen. Und die Effizienz ist im Blick auf die Fallzahlen durchaus schlechter als manche andere Klinik. Es gibt Kliniken mit einer 40%igen Effizienz. Das heißt, 40% der Leute, die dorthin kommen, sind nach 5 Jahren immer noch trocken. Hallo. Es gibt gleich Mittagessen. Das gibt es und da kann ich sagen, im Moment haben wir nicht so einen hohen Quotienten. Dazu sind die Leute, die wir kriegen, dann wieder zu kaputt. Ja? Aber ich kann sagen, dass jeder, der Jesus annimmt und ernsthaft mit ihm lebt, mit Sicherheit frei bleibt. Wenn er von dem Weg nicht wieder runter geht, das gibt es manches Mal auch, aber das ist schon eher selten. An dem Tag, wo man Jesus sein Leben ganz in die Hand gibt. Ja. Es gibt sowas nicht, nee, es gibt also bei Stoffwechselerkrankungen diese Art von Heilung nicht, weil, und ich habe das buchstäblich erlebt, am Anfang des Dienstes hört man das immer bloß und kann sich's nicht vorstellen. Ich weiß von Leuten, die nach 30 Jahren angefangen haben zu trinken und haben sich zu Tode getrunken, und ich habe erlebt, wie einer nach mehr als 10 Jahren wieder angefangen hat. Und dass der innerhalb von den 3 Wochen, bis ich ihn gesehen habe, so aussah, als hat es die 10 Jahre nicht gegeben. Das ist tatsächlich so, es wird diese Sache unterbrochen, nicht nicht beendet. Es wird unterbrochen, entweder lebenslang, oder wenn man wieder anfängt, geht es dort weiter, wo man aufgehört hat. Faszinierend, es gibt ja verschiedene Formen von Rückfällen. Ich habe Leute erlebt, die haben ein halbes Jahr gebraucht, um sich schleichend wieder rein auf ihren alten Pegel zu trinken. Und ich habe Leute erlebt, sind eigentlich die besser dran sind. Das ist die zweite Sorte, die absolutes Sturztrinken dann erlebt, die innerhalb von wenigen Tagen alles nachholen, wirklich auch mengenmäßig nachholen, was in den Monaten oder Jahren versäumt ist. Also wenn sowas mal miterlebt hat, das ist unvorstellbar, bis man das gesehen hat. Nee, das ist mehr als das. Das ist nicht Hunger, das ist eine absolute, das ist eine Gier, das ist eine Besessenheit. Ja, man wird ja nicht satt, aber es gibt verschiedene Sachen, die Wirkung sind von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Also die Wirkung, um deren Willen was konsumiert wird. Das ist bei manchen auch richtig, also ein Vernichtungswunsch, sich auszulöschen. Oder das kann bei anderen sein, ein Stimmungsaufheller. Die sehr viele endogene Depressionen werden mit einem Suchtmittel kaschiert. Man kann das am Anfang, also wir müssen in jedem Einzelfall das immer genau prüfen. Hat dieser Mensch eine Depression, die er mit Alkohol bekämpft hat? Also ist die grundlegend schon in ihm? Oder ist die Depression alkoholinduziert? Das heißt, er hat durch Saufen so viel Mist gebaut und so viel Niederschläge erlebt, dass er darüber depressiv geworden ist. Das kann man im Vorfeld eigentlich nicht sagen. Das erschließt sich einem erst wirklich in der genauen Beobachtung. Aber das kann ich eben sagen. Es gibt einerseits diese klaren Regeln, an die muss ich mich halten, unter anderem eben auf das Suchtmittel zu verzichten, aber andererseits im Gesundwerden, und das erlebt man, also den Unterschied zwischen trocken und frei, macht man ja nur in der christlichen Therapie, der ist wirklich zu erleben. Also ein trockener und ein freier Mensch, das sind zwei verschiedene Sachen. Ich war schon 4 Jahre trocken, ehe ich erst frei geworden bin. Also diese innere Freude da kommt. Und ehe man merkt, und das geht ohne Jesus nicht, dass man einen Gewinn an Lebensqualität hat, der mit nichts aufzuwiegen ist. Erstmal Mittag. Na Soni, hast du fein gemacht. Hast du auch zugehört? Weißt du noch was? Müssen wir noch ein bisschen üben, ne? Was meinst du, wenn der Lehrer dann hier was erzählen wird und du wirst genauso sitzen? Da freuen wir uns dann über die Zensuren.